Herr Jesus Christus, mit diesem Lied haben wir ja eigentlich alles Wesentliche schon ausgedrückt. Dass wir dich darum bitten, dass dein Name geheiligt wird und dass dein Reich kommt und dass dein Wille geschieht. Dass das seine zentralen Anliegen sind, an denen wir auch unser Leben immer wieder neu orientieren wollen. Und wir bitten dich, dass auch gerade diese Tage das gelingt, dass dein Name wieder zu seiner Ehre kommt. Du weißt, wie schnell alle möglichen anderen Namen uns wichtig wären, vor allem unser eigener Name. Und deswegen bitten wir dich, dass in diesen Stunden dieser Jesus-Name über die Maßen groß, herrlich und wichtig wird. Und wir wünschen uns auch, dass dein Wille geschieht, nicht nur im Himmel, sondern wie er im Himmel geschieht, so auch auf Erden. Und dass wir zunehmend zu Menschen werden, die daran interessiert sind, deinen Willen zu tun. Ihn nicht nur gezwungenermaßen zu tun, sondern ihn aus freien Stücken zu tun. Ihn aus Liebe und Respekt vor dir zu tun. Darum tu uns auch in diesen Tagen deinen Willen kund und hilf uns, uns einzuüben, ihn zu tun. Und dann danken wir, dass du das vorgenommen hast, deine Herrschaft, dein Reich aufzurichten und dass du in uns schon begonnen und angefangen hast. Und dass wir mit diesen wunderbaren Texten genau daran Anteil haben dürfen, zu sehen, wie du das geschafft hast, deine Herrschaft auszubreiten. Und jetzt bitten wir dich, dass du auch in unserem Leben deine Herrschaft etablieren kannst und dass auch durch uns andere Menschen zu deiner Herrschaft geführt werden. Wenn wir jetzt heute Nachmittag zusammen sind und dein Wort vor uns haben, dann tu uns diesen Dienst, öffne du uns dein Wort und segne du uns das, was wir hören. Gelobt seist du. Amen. Amen.
So, das ist ja jetzt die beste Zeit des Tages für eine Bibelarbeit um 2 Uhr. Ich hoffe, wir halten durch und zum Glück ist es ja nicht wie bei Paulus, wo offenbar die Leute wegen Überfüllung auf dem Fenstersims saßen. Falls jemand müde wird, fällt er ja nicht weit runter. Ja, bevor wir zu unserer Fortsetzung kommen, ein paar Sätze zu der Arbeit der FTH in Gießen. Ich habe dort hinten links, bevor man rausgeht, hier noch im Raum auf den Tisch ein paar Prospekte und sonst so Gratis-Sachen der FTH gelegt. Da kann man sich etwas mitnehmen für sich oder für jemanden, dem man das weitergeben möchte. Es ist eine bibeltreue Hochschule in Gießen. Genau letztes Jahr, als ich hier kam, hatten wir direkt an dem Freitag, bevor ich dann sonntags hier zum Gottesdienst war, die Nachricht von dem höchsten Wissenschaftsgremium in Deutschland bekommen, dass die damals noch FTA, Freie Theologische Akademie, als Hochschule akkreditiert worden sei. Und ich war noch voller Freude. Man geht dann so richtig froh und gestärkt von so einem Erlebnis wieder in den Alltag. Und dann ging es erstmal durch schwierige Zeiten anschließend. Ich kam nach Hause, das war ja das Pfingstwochenende. Ab Dienstag war dann im Internet von einigen Brüdern zur evangelikalen Rechten davon die Rede, ganz sicher hätte die FTA in Gießen weltliche Anerkennung nur um den Preis der Treue zu Gott und seinem Wort erhalten, sonst würde man das ja gar nicht kriegen. Und außerdem stünde ja geschrieben, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Und das hätten wir ja getan, wenn wir staatliche Hochschulgenehmigungen erreichen. Und dann ging ein Trommelfeuer los, das ging bis November. Auf manchen Internetblogs, also die ewig gestrigen sind gelegentlich auch schon mal ganz progressiv, wenn es ums Internet geht. Da gab es manchmal 30 Seiten hintereinander, wo ich geschmäht wurde persönlich als jemand, der den Glauben verloren und verraten hätte. Das ist dann schon schwierig, muss ich sagen, wenn man sein Dienstleben lang eigentlich eher erlitten hat, dass man sich für die Wahrheit und Geltung des Wortes Gottes eingesetzt hat und dafür an sich bekannt war. Und dann muss man plötzlich lesen, man sei der große Verleugner der Wahrheit Gottes. Und zum Teil waren das Leute, die von mir die Bibel treu gelernt hatten. Das muss man dann erstmal ertragen. Ist gewöhnungsbedürftig. Es waren nur ein paar Leute, aber die haben tüchtig Theater gemacht. Aber das war eigentlich nur die Vorhut. Wir waren wenige Tage später, mein Kollege Stefan Holthaus, der ist Dekan bei uns, und ich als Leiter des Ganzen in Wiesbaden im Wissenschaftsministerium. Und die sagten, sie können bis in 3 Wochen mit der staatlichen Hochschulgenehmigung rechnen. Es sind alle Bedingungen erfüllt. So fuhren wir dann damals direkt nach Pfingsten frohgemut wieder nach Gießen und warteten, in 3 Wochen kriegen wir die staatliche Hochschulgenehmigung. 2 Wochen später kam der Anruf aus Wiesbaden: Sie kennen doch die hessischen Verhältnisse. Im Landtag gibt es von dem Block von Rot-Rot-Grün 1-2 Stimmen mehr als von der gewünschten Regierungskoalition. Und auch im Wissenschaftsausschuss haben die Parteien zur Linken eine Mehrheit. Und dort sei ein Dringlichkeitsantrag eingereicht worden gegen eine evangelikale Hochschule in Gießen. Und dann ging's los. Den ganzen Sommer lang, eine Sitzung nach der anderen, wurde das verschoben und bekämpft. Und man merkt dann, wie Gott Maßarbeit macht. Am Montag, den 12. oder 13. Oktober, ging das Wintersemester los. Am Freitag, den 12. Oktober, hatten wir die Hochschulgenehmigung in den Händen. Und als ich mich einige Zeit danach bei der Wissenschaftsministerin persönlich bedankte und ihr die Hand gab und sagte, ich freue mich sehr, dass wir die Hochschulgenehmigung bekommen hatten, da meinte sie, ja, Sie wissen, das war ein schweres Stück Arbeit. Es gab 3 Parteien im Landtag, die das verhindern wollten. Aber, sagt sie, am 17. September habe ich gegenüber dieser Mehrheit im Parlament gesagt, ich werde es jetzt einfach durchsetzen. Am Ende muss es nicht der Landtag entscheiden, sondern das Ministerium. Und ich gebe heute noch dem Ministerium die Anweisung, die Freie Theologische Hochschule in Gießen zu genehmigen. Und dann sagte sie mir, Sie können sich vorstellen, das hat die nicht gefreut. Da dachte ich, ist doch ein Geschenk. Die Frau Ministerin Laudenschwäger, eine kleine, zierliche Frau, die sich da auf die Hinterbeine stellt und gegen die Mehrheit des Parlaments durchsetzt, dass es doch eine evangelikale Hochschule in Gießen gab. Sie wissen, die hessischen Verhältnisse gingen dann noch 4 Wochen weiter mit der Absicht, die Regierung zu stürzen. Das kam dann zum Glück nicht zustande. Sie können sich auch vorstellen, bei den Abweichlern habe ich mich persönlich bedankt. Denn es wäre dann noch mal schwierig geworden, selbst 4 Wochen nach der Hochschulgenehmigung. Ja, so haben wir erlebt, dass es Gegenwind von rechts und links geben kann, von Leuten, die eigentlich mit einem zusammengehören, aber auch von Leuten, wo man sagen muss, gut, die haben eine andere Sicht und kein Wunder, dass sie sich anders verhalten. Aber es ist am Ende bei all diesem Hin und Her doch so geworden, man hat eine Hochschule jetzt in Deutschland, die zur uneingeschränkten Inspiration, Wahrheit, Autorität, sogar Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift bekennt. Und das mit den höchsten Wissenschaftsgremien in Deutschland diskutiert hat. Und der Vorsitzende des Wissenschaftsrates, Professor Peter Strohschneider von der Universität München, der hat in seiner Pressekonferenz damals zur Akkreditierung der FTA gesagt, als die Frankfurter Allgemeine Zeitung erregt fragte, wie konnten Sie nur eine evangelikale Hochschule in Deutschland akkreditieren? Da sagt er, wir haben uns länger als bei jeder anderen Hochschule anlässlich der FTA in Gießen mit der Frage beschäftigt, wie bei der Theologie Wissenschaft und Bekenntnis zusammenpassen. Und obwohl keiner in unserem Gremium die Glaubensauffassung dieser Christen in Gießen teilt, sind wir doch zu der Überzeugung gekommen, Theologie ist nicht möglich ohne ein Bekenntnis, sonst ist es Religionswissenschaft und nicht mehr Theologie. Und das Bekenntnis, das ist uns glaubwürdig gemacht worden in diesem Hochschulverfahren. Was im Bekenntnis zu stehen hat, das muss sich von dem Gegenstand dieser Wissenschaft Theologie her ergeben, von der Heiligen Schrift. Da ist etwas ganz Wichtiges durchgesetzt worden. Und wir haben wieder ein Stück Religionsfreiheit mehr in Deutschland. Und da können wir Gott nur danken, denn das ist uns nirgends verheißen in der Bibel, dass es immer und überall Religionsfreiheit gibt, wo wir auf allen gesellschaftlichen Ebenen das vertreten können, unverfolgt, was wir glauben. Wir können es in Deutschland noch und wir wollen das nutzen und sind sehr, sehr dankbar dafür. Also, wenn Sie sich informieren wollen, ist dort hinten eine Möglichkeit. Und vielleicht noch ein letztes Wort. Ich habe da ganz vorsichtig einen Zettel ausgelegt. In 14 Tagen, so hat unser Studentenrat es angesetzt, soll ein Sponsorenlauf für Stipendien für die Studenten sein. Und ich habe gedacht, ich bin jetzt zwar im 58. Lebensjahr, aber ich versuche es mal da mitzulaufen, obwohl es steht in Frage, der Fuß macht nicht richtig mit. Aber man darf 2 Stunden laufen und für jeden Kilometer könnte einer, der jeden Kilometer sponsort, was geben. Also dahin haben sich 3 Leute schon mal vorsichtig eingetragen, pro Kilometer 1 Euro. Naja, ich meine, in 2 Stunden 15 Kilometer kriege ich vielleicht hin in 2 Stunden, dann wären das 15 Euro. Also wenn da jemand sich noch mit auf die Liste, was immer ich da einlaufen kann, geht in die Stipendien für unsere, vor allem ausländischen Studenten, denn die, die aus dem Ausland, aus Afrika und so kommen, die können ihr Studium in Deutschland nicht bezahlen. So, wir schalten um und gehen zur Apostelgeschichte. Jetzt, bis zum Kaffeetrinken, machen wir diesen Zwischenabschnitt. Da geht es nochmal um die Evangeliumsverkündigung in Damaskus und dann in Jerusalem und dann kommen wir in die Küstenebene, nach Lydda und nach Joppe. Und anschließend geht es nach Caesarea, wo Gott dann die große Tür auftut, prinzipiell für die Weltmission. Aber das ist dann für die Zeit Caesarea, der Hauptmann Cornelius, das ist dann für die 3. Einheit nach dem Kaffeetrinken. Also, wir sind noch bei Paulus und lesen Apostelgeschichte 9 von Vers 19 an. Und nachdem er, also Paulus, Speise genommen hatte, kam er zu Kräften. Er war aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und sogleich predigte er in den Synagogen Jesus, dass der Sohn Gottes ist. Alle aber, die es hörten, gerieten außer sich und sagten, ist dieser nicht der, welcher in Jerusalem die zugrunde richtete, die diesen Namen anrufen und dazu hierher gekommen war, dass er sie gebunden zu den hohen Priestern führe? Saulus aber erstarkte noch mehr im Wort und brachte die Juden, die in Damaskus wohnten, in Verwirrung, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Als aber viele Tage verflossen waren, ratschlagten die Juden miteinander, ihn umzubringen. Es wurde aber dem Saulus ihr Anschlag bekannt. Und sie bewachten auch die Tore sowohl bei Tag als bei Nacht, damit sie ihn umbrächten. Die Jünger aber nahmen ihn bei Nacht und ließen ihn über die Mauer hinab, indem sie ihn in einem Korb hinunterließen. Zunächst mal soweit. Paulus hat ja von Ananias oder Hananias gehört, dass er einen Auftrag haben wird, das Evangelium zu bezeugen. Unter allen Nationen, auch gegenüber Israel. Und Paulus wartet nicht lange. Er der Jesus erkennt und die Realität des Auferstandenen erkennt, er weiß, ab diesem Zeitpunkt, diesen Herrn habe ich zu bezeugen. Wir merken bei Paulus so richtig, wenn jemandem die Sache mit Jesus total real ist. Und Paulus, ähnlich wie die Apostel, nachdem sie den Auferstandenen gesehen hatten und zum Glauben kamen, war nicht mehr zu bremsen. Waren die anderen Apostel vor der Begegnung mit dem Auferstandenen Feiglinge, haben sich zurückgezogen, verschlossen, wollten wieder in irdische Tätigkeiten gehen und alles mit Jesus vergessen? Als sie dem Auferstandenen begegnet waren, da waren die so tief überzeugt, das ist real. Der Tod ist nicht das Letzte. Jesus ist der auferstandene Herr, der unsichtbare Herr. Er ist da. Ich habe gesehen, wie Herrlichkeit Gottes, Auferstehungsherrlichkeit jenseits der Todeslinie aussieht. Sozusagen der Himmel, die neue Welt Gottes ist real. Das war den Aposteln völlig klar. Und dann haben sie, die Elf, gesagt, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und bei Paulus jetzt, diesem letzten der grundlegenden Apostel, da ist das genauso. Nachdem er so handgreiflich die Welt Gottes gesehen hat, die Neuschöpfung leuchten hat sehen auf dem Angesicht Jesu Christi, Gottes Gottsein gesehen hat, als in diesem gleißenden Licht Jesus Christus als der Sohn Gottes die Herrlichkeit des Vaters ausstrahlend ihm entgegentrat, da wusste er, davon kann ich nicht schweigen. Vielleicht ist ja unsere Schwierigkeit mit Evangelisieren und so, dass wir manchmal nicht so ganz genügend überzeugt sind von der totalen Realität Gottes, der Wirklichkeit Jesu Christi, dessen, dass wirklich dieses Leben nur das Vorletzte ist und die Herrlichkeit das Letzte. Die Apostel, die sozusagen hinter diesen Vorhang geschaut haben, rüber in die Herrlichkeitswelt Gottes, für die war das die erste Realität. Dagegen war alles andere vorläufig, Schein, aber das war real und davon konnte man nicht schweigen. Und so ist das bei Paulus. Er predigt sogleich, so steht es in Vers 20, sogleich predigt er in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Nun, wir hatten ja gesehen, er hatte die Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Jesu Christi gesehen. So formuliert er selber später. Er hat damit gesehen, die Herrlichkeit Gottes, Jesus, das Ebenbild Gottes. Und da ist das, was schon bei den Jüngern, schon in der Zeit, als Jesus noch auf der Erde war, immer deutlicher wurde und die Christen dann glaubten und vertraten, dass Jesus der Sohn Gottes ist, das mag ihm zu Ohren gekommen sein. Er hat es ja vorher nicht geglaubt und abgelehnt. Jetzt sieht er, er ist wirklich das Ebenbild Gottes, der Sohn Gottes. Nicht? Petrus schon, Caesarea Philippi, Matthäus 16. Wer sagen die Leute, dass ich sei? Sozusagen einer der großen Propheten wiedergekommen. Wer sagt ihr, dass ich bin? Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Also das war da schon deutlich. Aber jetzt ist es für Paulus real. Und gleich sagt er das weiter. Er entfaltet übrigens in dem Römerbrief, in dem er sein Evangelium, das er empfangen hat von Jesus, erklärt. Da entfaltet er das nach zwei Seiten hin, wie er das mit dem Sohn Gottes versteht und meint. Wenn wir mal in den Briefkopf des Römerbriefes schauen, da macht er ja, nachdem er erst die Adressaten genannt hat, den Absender nennt und dann die Adressaten, die Geliebten und Heiligen in Rom, er macht, wo er sich selber vorstellt, erstmal deutlich, was denn die Botschaft ist, mit der er betraut ist. Und sagt in Römer 1,
er sei ausgesondert, Vers 2, für das Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorherverheißen hat, über seinen Sohn. Jetzt geht es also um den Sohn Gottes. Über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleisch nach, und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt ist, dem Geist der Heiligkeit nach aufgrund der Totenauferstehung, Jesus Christus, unseren Herrn. Paulus sieht das also mit dem Sohn Gottes nach zwei Richtungen. Er ist einerseits der Sohn Gottes, den Gott dem David verheißen hat. 2. Samuel 7. Im 2. Samuel 7 schließt Gott den Bund mit David und sagt ihm, aus deiner Nachkommenschaft, da wird der entstehen, dem werde ich Vater sein und er wird mein Sohn sein und er wird auf dem Thron David sitzen in Ewigkeit. So im 2. Samuel Kapitel 7 von Vers 13 bis 16, beziehungsweise in der Parallelstelle dann in 1. Chronik. Also das ist das eine. Das wusste man im Israel ja schon von den Messias-Verheißungen. Der verheißene Davidsohn, der Messias, der kommen wird, der wird Sohn Gottes genannt werden. Ich werde sein Vater sein. Er wird mein Sohn sein. Nachdem Paulus wirklich die Herrlichkeit Gottes auf Jesu Angesicht sah, damit gesehen hat, er ist das Ebenbild Gottes, da war ihm klar, der ist dieser Sohn, der sozusagen Ebenbild des Vaters ist. Aber mehr noch, er hat ja nicht nur bestätigt gesehen, dass diese messianische Verheißung aus 2. Samuel 7 in Erfüllung geht. Er ist der Sohn, mein Sohn, sondern er sagt ja da in Römer 1 auch, er ist nicht nur der Davidsohn und als solcher der Gottessohn, der verheißene Gottessohn, sondern er ist, also in Niedrigkeit, sondern er ist auch der Sohn Gottes in Kraft seit der Auferstehung von den Toten. Da ist zunächst der Sohn Gottes in Niedrigkeit, Jesus, in seinem irdischen Leben. Und dann ist da der Sohn Gottes in Kraft. Wir haben jetzt gerade, wann war es? Vorgestern, Himmelfahrt gefeiert. Nicht? Der erhöhte Herr, der auferstandene und erhöhte Herr, Sohn Gottes in Kraft. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Beides hat Paulus zu verkünden, wenn er Jesus als den Sohn Gottes verkündigt. Er ist der verheißene Davidsohn, von dem Gott sagt, er wird mein Sohn sein. Und als dieser aus der Nachkommenschaft Davids gekommene Gottessohn und Davidsohn hat er ihn verkündigt und als den Sohn Gottes in Kraft seit der Auferstehung und Verherrlichung. Also, das ist das Erste, was er in den Synagogen verkündigt. Der verkündigt worden ist und verheißen worden ist, schon dem David verheißen worden ist, der Messias, der Sohn des Höchsten sein wird, der ist gekommen und er ist der Herr über alle Dinge. Und die Leute wundern sich, als er so redet. Und dann kommt das ja noch in Vers 22, Saulus aber erstarkte noch mehr im Wort und brachte die Juden, die in Damaskus wohnten, in Verwirrung, indem er nachwies, dass dieser der Messias ist. Ich denke, da wird Paulus ganz viel Bibelarbeit gemacht haben mit ihnen. Und so Stellen wie dem Psalm 2 und dem Psalm 110 und solche Stellen mit ihnen besprochen haben, und gezeigt haben, in Jesus ist die Erfüllung der messianischen Verheißung. Er ist der Messias. Es berührt einen ja immer wieder, wenn man in Israel ist. Ich war jetzt vor wenigen Wochen in Israel über Ostern. Und wenn dann der israelische Reiseführer sagt, ein freundlicher, mit dem ich jetzt schon so und so viel Reisen gemacht habe, Studienreisen, er sagt dann immer, ja, für euch ist der Messias schon gekommen, für uns ist er noch nicht gekommen. Aber damit beruhigt er sich dann auch, er zieht gar nicht in Erwägung, dass der, der schon gekommen ist, auch der Messias für sie, für Israel sein kann. Ich tröste mich allerdings dann immer wieder dessen, und ich habe darüber dann auch gleich dort eine Bibelarbeit gehalten, dass eben der, wenn der Retter von Zion kommen wird, Römer 11, dann wird sich ganz Israel zum Herrn bekehren. Also, Sie werden es auch noch merken. Aber es ist halt nicht so, als könnte man das aufteilen. Naja, wir meinen, der Messias sei gekommen und für Israel kommt ein anderer. Für Israel kommt kein anderer. Derselbe. Und Paulus beweist in den Synagogen, dass dieser, der Messias, Christus heißt ja der Messias, ja? Christos, der Gesalbte, ist das gleiche auf Griechisch wie Maschiach, Messias heißt auch der Gesalbte. Deswegen übersetzt man das manchmal auch gerne an so Stellen, wo in der Übersetzung Christus steht, kann man auch sagen, der Messias. Noch eine Beobachtung. Also er verkündigt nicht nur zentral Christus als den Sohn Gottes in Niedrigkeit und in Kraft, sondern er weist auch nach, dass Jesus der Messias ist. Wir merken übrigens hier, und das möchte ich eben noch andeuten, schon in Vers 19 wird so angedeutet, er war aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und dann hinterher ist nochmal, da ist er wieder in Damaskus, Vers 22, und dann, als aber viele Tage verflossen waren, nicht, da ratschlagten sie ihn umzubringen, und die Jünger hören davon, und Saulus wird dann über die Mauer von Damaskus hinabgelassen und kann entfliehen und entweicht nach Jerusalem. Ist ganz interessant, diese Hinweise, dass er erst einige Tage in Damaskus war, dann offenbar weg und dann nach längerer Zeit kommt dann das mit der Flucht aus Damaskus wieder. Da kann man jetzt schön mal Galater 1 daneben legen, Vers 17 und 18, wo Paulus deutlich macht, dass er damals in Damaskus sich bekehrt hat und dass er dann erstmal nach Arabien ging und dann erstmal wieder zurück. Das ist also ein kleiner, schöner Hinweis mit Arabien. Kurz dazu, wir machen ja hier so Kurzbibelschule, da kann man was lernen, nicht wahr? Wie war das denn da mit dem Arabien und so? Nicht, da sagt ja Paulus, ich habe mich nicht erst in Jerusalem besprochen mit den anderen, sondern ich ging sogleich nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Und dann 3 Jahre später, da ging ich dann nach Jerusalem. Also es ist gleich in Grün, was wir hier in Apostelgeschichte 9 lesen. Nun, zunächst mal zu Arabien. Arabien ging damals bis Damaskus. Warum? Nun, wenn man hier liest in Apostelgeschichte 9, Vers 25, dass er da über die Mauer von Damaskus hinabgelassen wurde in einem Korb, da gibt es nämlich nochmal so eine kleine Hinweisstelle bei Paulus selbst in den Briefen, die sagt noch Näheres über diese Aktion, über die Mauer im Korb, nämlich 2. Korinther 11, Vers 32 und 33. In diesem Zusammenhang in 2. Korinther 11, da berichtet Paulus, was ihm so alles an Verfolgung und Leid und so widerfahren ist und dass er in viel Schwachheit als Verfolgter leben musste. Und dann sagt er, ich lüge nicht. In Damaskus bewachte der Statthalter des Königs Aretas die Stadt der Damaszener, um mich gefangen zu nehmen. Und durch ein Fenster wurde ich in einem Korb über die Mauer hinabgelassen und entrann seinen Händen. Der Statthalter des Königs Aretas. So, wer war Aretas? Aretas, gut, er war ehemals der Schwiegervater von Herodes Antipas. Da gab es übrigens wenige Jahre vorher großen Zoff. Nicht? König Aretas, König der Nabatäer, eines Araberstammes, von der arabischen Halbinsel stammt, Hauptsitz wo? In Petra. Also König Aretas von Petra, König der Nabatäer, also eines Araberstammes, und deren Land wurde eben Arabien genannt, bis runter zur arabischen Halbinsel, also ab Akaba. Aretas hatte seine Tochter dem Herodes Agrippa gegeben. Man war ja benachbarte Könige, nicht? Agrippa war in Galiläa und Perea König. Und dann das Gebiet der Nabatäer ging da rundherum, bis runter nach Petra, bis runter Akaba. Tja, und plötzlich verguckt sich der Antipas in seine Schwägerin, war es, nicht wahr? Johannes der Täufer hat ja da tüchtig Einspruch erhoben. Das hat dann natürlich der Aretas als große Beleidigung aufgefasst und da gab es erstmal Krieg. Das war jetzt erst wenige Jahre her. Und jetzt interessant, man liest hier bei Paulus 2. Korinther 11, die letzten zwei Verse, der Statthalter des Aretas, dessen Gebiet also bis zu dieser Handelsoase Damaskus ging, wollte Paulus festsetzen. Da haben wir dann die zwei Seiten der Münze. Nicht? Die Juden in Damaskus werden aufgebracht gegen Paulus, der versucht, Jesus als den Messias zu erweisen. Und schließlich schreitet der Statthalter ein. Warum? Weil so ein Fürst eines auf jeden Fall will, Ruhe im Stall. Der will, dass da kein Aufruhr ist unter seinen Bürgern. Also muss man den schweren Nöter, der dafür Aufruhr sorgt, aus dem Weg schaffen. Und deswegen kriegt es am Ende der Paulus mit dem Statthalter des Aretas zu tun. Ursprung war, in der Synagoge gab es Ärger zwischen Paulus und den Juden. Das ist übrigens etwas, was wir noch öfters in der Apostelgeschichte lesen. Paulus kommt in irgendeine Stadt, lehrt in der Synagoge, irgendwann kommt es zum Aufruhr und dann sind es oft die römischen Behörden, die einschreiten und Paulus vertreiben. Sie merken, das ist ein schönes Puzzle. Wenn man da Paulus und Apostelgeschichte und Paulusbriefe nebeneinander legt, dann merkt man, wie das historisch so alles schön zusammenpasst. Und man merkt auch plötzlich, manche denken ja, ach, der Paulus ist da unten bei Mekka und Medina gewesen, wenn es da von Arabien heißt. Und man merkt gar nicht, tja, die Nabatäer waren die Karawanen, das Karawanenvolk. Die hatten, wer war von ihnen schon mal in Petra? Na also, sind wir zu dritt. Ich war jetzt da vor 4 Wochen. Der Märchenort der Antike. Die Nabatäer, die haben die Handelsstraßen von unten, ganz im Süden der arabischen Insel, wo sie Sachen von Indien, von China zum Teil her importiert haben, nach Petra gebracht und von dort ging es entlang dem fruchtbaren Halbmond, Damaskus und dann weiter ins Zweistromland. Und die haben diese Karawanenwege beherrscht. Die Nabatäer, das waren die Händler. Keiner konnte so gut mit Wasser umgehen. Die hatten zum Teil versteckte Wasserquellen in der Wüste gefunden. Jahrhundertelang haben die Nabatäer das beherrscht. Und insofern ging ihr Arabien, ihr dieses Araberstammes Nabatäer, eben bis Damaskus. So, jetzt wissen wir wieder mehr über die Geografie. So, Ende vom Lied. Der Statthalter des Aretas schreitet ein. Die Jünger merken, hier gibt es Lebensgefahr für Paulus. Sie lassen ihn über die Mauer hinunter. Und so kehrt Paulus, von Galater her, 1 wissen wir, 3 Jahre, nachdem er mal aufgebrochen war nach Damaskus, zurück nach Jerusalem. Und in Jerusalem, da passiert dieses. Das wollen wir nur kurz streifen, das muss jetzt nicht lang erklärt werden. Als er aber nach Jerusalem gekommen war, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. Und alle fürchteten sich vor ihm, da sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Barnabas aber nahm ihn und brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen habe und dass der zu ihm geredet habe und wie in Damaskus freimütig im Namen Jesu gesprochen habe. Und er ging mit ihnen aus und ein in Jerusalem und sprach freimütig im Namen des Herrn. Und er redete und schritt mit den Hellenisten, das sind die hellenistischen Juden. Sie aber trachteten, ihn umzubringen. Als die Brüder oder Geschwister es aber erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea hinab und sandten ihn nach Hause, nach Tarsus. Also Paulus kommt nach Jerusalem zurück, jetzt als Bekehrter. Aus dem Saulus war ein Paulus geworden. Er wird jetzt hier noch nicht so genannt, sondern ab der ersten Missionsreise. Aber aus dem Saulus war ein Paulus geworden. Und natürlich, die Leute in Jerusalem, die Gemeinde, sie fürchtet sich noch immer. Sie kannten ihn ja als den Verfolger. Und dann gibt es einen Mann, diesen Seelsorger, Barnabas, Sohn des Trostes, der einfach mal ein Stück Vertrauensvorschuss investiert. Und das geht manchmal nicht anders, als dass Seelsorger das tun. Jemanden nicht bei seiner Vergangenheit und bei dem, was er in der Vergangenheit verkehrt gemacht hat, behaften und sagen, so bist du, so bleibst du, in der Schublade bist du gefangen, sondern der sagt, ich vertraue dir. Ich glaube, dass Gott Leben verändern kann. Und dieses Stück Vertrauen dieses Seelsorgers, das zahlt sich derart aus. Ich will da jetzt nicht viel dazu sagen. Ich nehme an, da kommt morgen einiges dazu. Zumal dieser schöne Zug von Barnabas, den wird man dann wahrscheinlich morgen wiedersehen in Antiochien, wo der gleiche Mann wieder Vertrauen investiert, ein Brückenbauer ist. Welch ein Segen, wenn es so Brückenbauer ab und zu mal gibt. Gut. Jedenfalls, nachdem Paulus da kurz in Jerusalem ist, ist sein erster Jerusalem-Besuch 3 Jahre nach seiner Bekehrung, also wohl im Herbst des Jahres 37. Ich hatte gesagt, im Frühjahr, Frühsommer des Jahres 35 bekehrt er sich. Nicht der Jahreswechsel ist September und so kommen dann 3 Jahre zustande, 35, 36, 37, Herbst 37, nach unserer Zeitrechnung 37, könnte das hier so gewesen sein. Paulus kehrt nach Tarsus in seine Heimat zurück und man wird ihn später wiederfinden, wahrscheinlich im Text von morgen, wo es um Antiochien geht, wo ihn der Barnabas nach Antiochien holt. Lukas bleibt aber jetzt eine Weile noch hier im Heiligen Land. Nach der Verkündigung schon mal in Damaskus und irgendwo im Nabatäerreich. Mir ging schon durch den Kopf, wie ich in Petra war vor ein paar Wochen, ob der Paulus da wohl auch gewesen ist. Nicht? So ein Wüstenstaat, der ist ja jetzt nicht so, dass man da überall sich aufhält. Da ist man in den wenigen Oasen, in den wenigen Städten. Und von diesem Arabien, das hier gemeint ist in der Bibel, ist halt Petra die Hauptstadt gewesen. Paulus ist immer in Hauptstädte gegangen. Also dachte ich mir schon, wie ich jetzt durch den Sand von Petra gelaufen bin und die Steine gesehen habe, na, ob die der Paulus sich auch angeguckt hat. Könnte sein, aber hilft nichts, wir können ihn später mal fragen. Jedenfalls, der Verfolger ist nicht mehr Verfolger, er ist Bruder geworden. Und so ist das Ergebnis in Vers 31, so hatte die Gemeinde, also die Ekklesia, durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden, wurde erbaut und kam vorwärts in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Beistand des Heiligen Geistes. Der Geist ist ja der Paraklet und hier ist die Paraklesis des Geistes. Die ganze Gemeinde. Gemeint ist hier jetzt nicht eine örtliche Gemeinde, sondern die Gemeinde Jesu in diesen Ländern. Judäa, das war der Teil, der von den Römern, dem römischen Statthalter zu diesem Zeitpunkt verwaltet wurde. Nicht? Der Statthalter saß in Caesarea am Meer, bis vor kurzem Pontius Pilatus. Ja. Dann Samaria, dieses Mischgebiet. Und dann Galiläa, da war Herodes Antipas der Fürst. Also in diesem ganzen Gebiet, sagen wir einfach mal im Heiligen Land, da war Shalom, Frieden. Und Shalom heißt einfach Geborgenheit. Geborgenheit nach einer Zeit der Verfolgung, vielfältigen Verfolgung, ist Shalom. Der Verfolger schweigt, jedenfalls die Verfolgung schweigt, und er redet von Jesus. Das ist Shalom. Und dann, genauso wie Gott Verfolgungszeiten nutzen kann, nutzt er Friedenszeiten. Und beides ist nicht selbstverständlich. Nicht, man hat ja gelesen in Kapitel 8, Vers 1, dass diejenigen, die sich wegen der Verfolgung zerstreut hatten, also die große Verfolgung der Gemeinde in Jerusalem, Kapitel 8, Vers 1, und sie wurden durch die Landschaft von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel, und dann Vers 4 und 5, die Zerstreuten gingen nun umher und verkündigten das Wort, und so kommt das Evangelium nach Samaria und so weiter. Das heißt, die Verfolgungssituation ist nicht das Ende des Wachstums der Gemeinde, sondern in der Verfolgung, unter Druck, breitet sich die Gemeinde Jesu aus. Eine Wahrheit, die sich immer wieder gezeigt hat. China, ein großes Beispiel dafür, dass in ganz schwierigen Zeiten die Gemeinde Jesu rasant wächst. Aber damit wir jetzt nicht hier in Westeuropa und Deutschland meinen, ja, wir haben keine Verfolgung, kein Wunder, dass die Gemeinde Jesu nicht wächst. Es muss so sein, die kleine Herde. Es kann nicht vorangehen, wir haben Friedenszeiten. Genau für uns steht jetzt der Vers 31 hier. Das heißt, in Zeiten, wo Gott Shalom gibt, kann es auch vorwärts gehen. Und zwar, es kann innerlich zu Wachstum kommen in dieser Shalom-Zeit. Die Gemeinde wird auferbaut und sie kommt vorwärts in der Furcht des Herrn. Sie schreitet voran, so könnte man wörtlich übersetzen, poroyomai. Sie schreitet voran in der Furcht des Herrn oder aufgrund der Gottesfurcht. Das heißt, die kommt weiter, die Gemeinde, sie nutzt die Zeit des Friedens zu einer intensiven Beziehung mit Gott und dann geht es geistlich weiter. Und dann durch den Beistand des Heiligen Geistes mehrt sie sich. Also auch da Gemeindewachstum, doppeltes Gemeindewachstum. Man nennt das in der Gemeindewachstumslehre, es kommt zu einem qualitativen Wachstum, da sie auferbaut werden und in der Furcht des Herrn vorankommen. Das ist geistliche Qualität, die Gemeinde wächst innerlich und die Gemeinde wächst äußerlich. Durch den Beistand des Heiligen Geistes mehrt sie sich. Es kommen Leute dazu. Also sagen wir nicht, weil wir Frieden haben. Kein Wunder, dass es mit der Gemeinde abwärts geht. Möge unsere Gemeinden die Gottesfurcht so bestimmen, dass es innerlich weitergeht, dass wir qualitativ wachsen, dass wir Jesus lieber gewinnen, dass wir sein Wort besser kennenlernen, dass unsere Beziehung zu Gott innig ist. Und dann habe ich kein Bedenken, dass der Heilige Geist als unser Beistand, der uns zur Seite gerufene, so heißt das wörtlich, Parakletos, der uns zur Seite gerufene, dass da, wo wir in der Beziehung zu Gott ganz nah sind, bei ihm, und Gott ehren und Ehrfurcht vor ihm haben, dass dann der Heilige Geist an unserer Seite ist und dafür sorgt, dass Menschen hinzugetan werden dieser Gemeinde und die Gemeinde sich auch äußerlich mehrt. Wir hatten in unserem ganzen Hochschulgenehmigungsverfahren auch die Situation, wer sind Evangelikale? Das sind doch die, die gegen das und jenes sind. Dann werden irgendwelche ethischen Sachen genannt, die wir nicht so gerne mittragen. Er sagt, Sie können es ja auch mal andersrum sehen. Vor 25 Jahren, sagte ich mal so einem Gremium gegenüber, gab es in dieser Welt 200 Millionen Evangelikale. Und Sie wissen ja hier bei uns, die Kirchen schrumpfen. Ja. Und ich sagte, heute, 25 Jahre später, gibt es 450 Millionen Evangelikale weltweit. Das ist die schnellst wachsende christliche Bewegung auf der Welt, die Evangelikalen. So. Ja, und wie erklären Sie sich das? Ich habe dann mal in so einem Gremium bei dem Hochschulgenehmigungsverfahren das so gesagt. Sie können sich das ganz einfach mal so merken, sagte ich. Es gibt Kirchen, die sind liberal, wenn es um ihren Umgang mit der Bibel geht, aber erzkonservativ, wenn es um Tradition und Formen geht, da gibt es liturgische Formen von vor 1500 Jahren, die jedem gefallen, der so sozialisiert ist und kein normaler Mensch von heute hat so ohne weiteres Zugang. Die Evangelikalen machen es meistens andersrum, sagte ich. Die sind konservativ in ihrem Umgang mit der Heiligen Schrift, glauben das, was da steht, aber sind relativ anpassungsfähig in den verschiedenen Ländern und Kontinenten, wenn es um Gottesdienstformen geht. Ach so, okay. Ist ja eigentlich ein ganz einfacher Unterschied, ja? Also wir können es uns manchmal echt aussuchen. Ob man liberal im Umgang mit der Bibel sein will, und dann kann man erzkonservativ in Form sein, kann alles machen wie früher. Und man kann sicher sein, ich gebe Brief und Siegel, die Gemeinde wird schrumpfen. Es gibt keine wachsenden liberalen Gemeinden. Und bloßer Traditionalismus bringt nicht voran. Aber wenn wir ganz nah beim Wort Gottes sind, und Gott baut seine Gemeinde durch sein Wort, weil das Wort Gottes Glauben bewirkt und alles aus dem Glauben kommt an Frucht, was uns geistlich voranbringt. Und Menschen durch den Glauben zur Gemeinde Jesu hinzugetan werden, das sind beste Chancen, wenn wir klare Verkündigung des Wortes Gottes haben. Mit Tiefgang, lebensnah, aber klar und wahr beim Wort. Und dann das in unsere Zeit hinein leben und sagen, so dass in unserer Zeit verstanden wird. Da habe ich wenig Bedenken, dass wir nicht auch das Gleiche erfahren in unseren Friedenszeiten, dass die Gemeinde wächst durch den Beistand des Heiligen Geistes. Und dann begeben wir uns jetzt noch in die Küstenebene für einen Augenblick. Vers 32 folgende. Jetzt geht der Blick zurück auf Petrus. Es geschah aber, indem er überall hindurchzog, auch zu den Heiligen hinabkam, die zu Lydda wohnten. Er fand aber dort einen Menschen mit Namen Aeneas, der seit 8 Jahren zu Bett lag. Er war gelähmt. Und Petrus sprach zu ihm, Aeneas, Jesus Christus, heil dich, steh auf und mach dir selbst dein Bett. Sogleich stand er auf und es sahen ihn alle, die zu Lydda und Charon wohnten, die bekehrten sich zum Herrn. Kurz dazu dann noch zu Joppe, also diese beiden Orte in der Küstenebene. Jetzt ist Petrus wieder unterwegs. In dieser Friedenszeit, wo es die Verfolgung durch Saulus und so nicht mehr gab, Klammer auf, in dieser Friedenszeit zwischen den Jahren 37 und 41, wo Caligula Kaiser in Rom war und Caligula damals den Hellenismus im Römischen Reich sehr förderte, das war die Zeit, wo die jüdischen Oberbehörden relativ zurückhaltend sein mussten mit Christenverfolgungen und sowas. Das kam erst wieder 41 unter Herodes Agrippa dem I. Aber Gott benutzt äußere Umstände, vor allem sind es aber die inneren Umstände, um sein Volk zu segnen. Hier ist in dieser Friedenszeit Petrus unterwegs. Wo kommt er hin? Kurz zur geografischen Orientierung, er kommt nach Lydda. Was ist Lydda? Jemand schon mal mit dem Flugzeug in Israel gelandet? Ja, wo? Flughafen Lod. So, jetzt wissen wir, wo Lydda ist. Heute heißt das Lod. Ja? Lydda ist Lod. Also Lod mit D. Ja, nicht Lod, der Neffe Abrahams. Lydda ist einfach diese Stadt. Und wir wissen, Lod ist der Flughafen von Tel Aviv. Und wo ist Tel Aviv? Hatte gerade vor ein paar Wochen 60-jähriges Jubiläum. Tel Aviv wurde neben dem kleinen Hafenstädtchen Joppe oder Jaffa in den Dünen gebaut. Ja, 1949 wurde Tel Aviv gegründet von Leuten, die aus dem kleinen Ort Jaffa oder wo unsere Jaffa-Orangen herkamen, ja, Jaffa oder Joppe, wurde nebendran in den Dünen die Stadt Tel Aviv gebaut. Also da, wo heute der Flughafen von Tel Aviv ist, ist Lüda, ja, und ein paar Kilometer, wie viel mag das sein, 15, 20, direkt dann an der Küste, das Hafenstädtchen ist Joppe oder Jaffa. Gut, da sind wir jetzt geografisch. Hilft uns vielleicht, wenn wir die modernen Namen kennen, zu sehen, wo wir sind. Dort in Lüda, Lot, kommt Petrus in das Haus eines Aeneas. Er ist gelähmt. Petrus hat ähnliche Situationen schon erlebt in seinem eigenen Haus, in dem Haus, wo er in Kapernaum zu Hause war. Markus Kapitel 2, wo Freunde einen Gelähmten herunterlassen durch das Dach. Die Schwiegermutter des Petrus wird sich ziemlich beschwert haben, nämlich so Junge hier, du bringst Jesus in mein Haus, siehst, was passiert. Nee, Dach kaputt. Die hatten damals den Gelähmten runtergelassen. Und Jesus hat gezeigt, dass er der Sohn Gottes ist. Der nicht die Pharisäer hatten gesagt, dieser sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Damit ihr seht, dass das wahr ist, sage ich, nimm dein Bett, steh auf, geh. Und der Gelähmte geht. Und Petrus traut diesem Jesus, den er Gelähmte hat heilen sehen, zu, dass der auferstandene, erhöhte Jesus das auch noch kann. Nicht nur der irdische Jesus es konnte. Seit 8 Jahren liegt Aeneas und ist gelähmt. Und Petrus sagt nicht in eigener Vollmacht, sondern er sagt mit Hinweis auf Jesus, Aeneas, Jesus, der Messias, heilt dich. Und das geschieht. Ist eins dieser Wunder, ist nicht das erste, sind durch den Petrus auch in den Kapiteln vorher schon Wunder geschehen. Und Petrus spricht dies und es wird so. Die Schwierigkeit ist hier nicht das, was hier geschieht. Denn wenn wir zutrauen, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er der Messias ist, durch den die messianische Heilszeit anfängt, dann werden auch die messianischen Zeichen geschehen. Und Petrus gehört zu den Aposteln und es gehört zu den Autoritätszeichen eines Apostels, dass Gott durch ihn Heilung bewirkt. Nicht die Zeichen eines Apostels sind durch mich geschehen, sagt auch später mal im 2. Korintherbrief Paulus. Trotzdem kann er nicht einfach da rumlaufen und sagen, in eigener Vollmacht, ich heile dich, sei gesund. Da hätte nichts geklappt. Sondern es ist dieses Wort des Glaubens, Jesus Christus macht dich gesund. Ich denke, ohne Beauftragung, ohne das, was zurückgeht bis zu der Berufung der Apostel, wo Jesus 12 berief und ihnen Vollmacht gab über die Krankheiten und die Dämonen. Und das hätte Petrus das so nicht tun können. Also, wenn ich, Helge Stadelmann, einen Kranken sehe, vielleicht einen Gelähmten im Rollstuhl, würde ich jetzt nicht so ohne weiteres hingehen und sagen, Jesus Christus macht dich gesund, stehe auf und geh. Der Petrus wusste, es ist mein Auftrag. Ich als Apostel bin beauftragt und bevollmächtigt worden von Jesus, das zu tun. Was tue ich? Habe ich auch schon gemacht. Ich bin Mitältester in meiner Gemeinde, in die ich gehe. Und wenn jemand, der krank ist, zu uns kommt, dann nehmen wir Jakobus 5 und wir beten im Namen des Herrn, dass Gott den Kranken aufrichtet und haben da schon Erstaunliches erlebt. Aber es ist noch ein klein bisschen, liegt noch ein bisschen anders. Also ganz sicher, das möchte ich im Blick auf die Anwendung sagen, wird es wesentlich sein, dass hier nicht jemand seine Beauftragung überschreitet. Aber wenn Gott einen Auftrag gibt und grundsätzlich hat Gott die Macht, Kranke zu heilen. Und das dürfen wir ihm zutrauen. Ob wir nun selber für Heilung bitten, wenn wir krank sind, wenn wir Fürbitte tun für Kranke, wenn wir nach Jakobus 5 das Gebet der Ältesten unter Handauflegung und Ölsalbung erbitten oder eben jemand wie Petrus, der beauftragt und bevollmächtigt ist, in bestimmten Situationen im Auftrag Jesu und der Hinweis auf Jesus zu heilen. Folge: Die in Charon wohnten und Lydda bekehren sich zum Herrn. Bewohner der Charon-Ebene, die ist ja dort, die Charon-Ebene, und die Bewohner von Lydda bekehren sich. Das muss jetzt nicht unbedingt heißen, jeder Einzelne, aber Bewohner von Lydda und Charon bekehren sich. Übrigens, das ist nicht automatisch. Es gibt eine Untersuchung, eine Doktorarbeit sogar von Wolfgang Reinhardt über Faktoren des Gemeindewachstums in der Apostelgeschichte. Ist bei Fandenhoek und Ruprecht in Göttingen herausgekommen, eine sehr gute Arbeit. Er zeigt 5 Gemeindewachstumsfaktoren in der Apostelgeschichte auf. Die Verkündigung des Wortes Gottes, des klaren Evangeliums, ist Nummer 1 der Gemeindewachstumsfaktoren in der Apostelgeschichte. Die Bekehrung von Menschen, dass es um Bekehrung geht, ist unabdingbar und kommt immer vor, wenn es um Gemeindewachstum geht in der Apostelgeschichte, ausnahmslos. Dritte bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber es gibt dann 2 Faktoren, die manchmal zum Gemeindewachstum beitragen und manchmal nicht. Das eine hatten wir schon gehört, Verfolgung. Manchmal benutzt Gott die Verfolgung, dass die Gemeinde zerstreut wird und an vielen neuen Stellen wächst Gemeinde. Aber es wird auch deutlich, wenn Frieden ist, das hatten wir schon ausgeführt, dass das dann zum Wachstum beitragen kann. Also Verfolgung ist nicht notwendig, damit es zum Gemeindewachstum kommt. Und Heilungen können auch manchmal, wie hier, zum Gemeindewachstum beitragen. Aber es gibt auch Stellen in der Apostelgeschichte, wo von keiner Heilung die Rede ist und trotzdem nach der Verkündigung des Wortes Gottes es zu Gemeindewachstum kam. Und es gibt sogar Stellen, denken wir an Lystra und Ikonium, wo eine Heilung geschieht und sie wird fehlgedeutet und am Ende vom Lied kommt es zur Steinigung des Paulus. Erst werden sie für Götter gehalten, Zeus und sein Kollege, und dann gesteinigt. Also Heilung kann manchmal von Gott gebraucht werden, um Menschen auf das Evangelium aufmerksam zu machen, und manchmal führt sie zu Missverständnissen. Es war übrigens bei Jesus auch so. Manchmal waren es die Heilungen, die Jesus tat, die Menschen die Augen und das Herz geöffnet haben für Gottes Realität und die Sendung des Messias. Und manchmal haben sich die Leute verhärtet und verbittert und haben gesagt, er tut die Zeichen in der Kraft des Beelzebub. Ja? Also Heilungen sind ambivalent. Sie können, wann und wo es Gott gefällt, dienen dafür, dass das Evangelium sich ausbreitet. Sie können auch missdeutet werden. Insofern können wir es getrost Gott überlassen, so würde ich mal sagen. Wann und wo er denkt, dass Heilungen jetzt helfen, dass seine Sache vorankommt, und wo er das schenkt, diese begleitenden Zeichen, oder wo er denkt, hier geht es auf anderen Wegen. Und das Letzte: In Joppe geschieht etwas ganz Ähnliches. Das ist jetzt gleich nebendran, Jaffa, die Hafenstadt. Ja. In Jaffa oder Joppe aber war eine Jüngerin mit Namen Tabea, die übersetzt heißt Dorkas auf Griechisch. Diese war reich an guten Werken. Tabea oder Dorkas heißt übrigens Gazelle. Diese war reich an guten Werken und Almosen, die sie übte. Es geschah aber in jenen Tagen, da sie krank wurde und starb, und als man sie gewaschen hatte, legte man sie in ein Obergemach. Da aber Lydda, also Lot, nahe bei Joppe, Jaffa, war, sandten die Jünger, als sie gehört hatten, dass Petrus dort sei, 2 Männer zu ihm und baten, zögere nicht, zu uns zu kommen. Petrus aber stand auf und ging mit ihnen. Und als er angekommen war, führten sie ihn das Obergemach, und alle Witwen traten weinend zu ihm und zeigten ihm die Unter- und Oberkleider, die Dorkas gemacht hatte, während sie bei ihnen war. Petrus aber trieb alle hinaus, kniete nieder und betete. Und er wandte sich zu dem Leichnam und sprach: Tabea, steh auf. Sie aber schlug ihre Augen auf, und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Er gab ihr die Hand und richtete sie auf. Und er rief aber die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebend vor. Es wurde aber durch ganz Joppe hin bekannt, und viele glaubten an den Herrn. Es geschah aber, dass er viele Tage in Joppe bei einem Gerber Simon blieb. Ganz ähnlich wie eben bei Aeneas in Lod, in Lydda, jetzt hier. In Jaffa, eine Frau, die einen guten Ruf hatte, ist ja eine schöne Ausdrucksweise, reich an guten Werken und Hilfeleistungen, Almosen. Sie hat genäht für andere. Reich, ein reicher Mensch, nicht reich auf Konto, reich im Geldbeutel, sondern reich an dem, was man für andere tut, reich bei Gott. Diese Person stirbt. Man sagt ja immer wieder mal, keiner ist so schlecht wie sein Ruf und so gut wie sein Nachruf, aber Dorcas, die war so gut wie ihr Nachruf. Als diese Frau stirbt, da ist echte Trauer. Da ist echte Trauer. So Menschen hat man nicht überall und immer, die gerne helfen, die für andere da sind. Jetzt ist sie nicht mehr da. Diese emsigen Hände sind steif und können nichts mehr wirken. Der Tod hat sie gestoppt. Man ruft den Petrus. Und wieder braucht sich Petrus eigentlich nur erinnern an das, was er mit Jesus, dem Messias, erlebt hat. Damals, als die Tochter von Jairus gestorben war. Und als er und Johannes und Jakobus mit rein durften in das Haus. Und als sie erlebten, die Evangelien berichten uns das ja auf Aramäisch, wo Jesus sagt auf Aramäisch: Talita kumi, Talita, Mädchen, steh auf. Vielleicht klingt ihm das noch in den Ohren, wenn er jetzt sagt: Tabita kumi, Tabea, steh auf. Es ist ganz ähnlich vom Wortlaut her. Also Petrus macht es einfach so, wie Jesus seine Jünger gelehrt hat und wie Jesus es seinen Jüngern vorgemacht hat, so macht er es. Und auch hier wieder nicht so in eigener Autorisierung, ich, der Handelsbevollmächtigte des Messias, sage und so, sondern er kniet nieder und betet. Das heißt, auch hier erwartet Petrus alles von Gott. Er hätte sich ja auch blamieren können. Er erwartet von Gott und von Jesus, dass Jesus genau das tut, was er damals getan hat, und erlebt dieses Wunder. Wir merken, wie in dieser Durchbruchszeit wirklich Gott Herzen öffnet, auch durch solch ein Geschehen. Gott, der Herr, Jesus, der Herr über Krankheit, Jesus, der Herr über den Tod. Ergebnis: viele glaubten an den Herrn, Vers 42. Und Petrus bleibt dort viele Tage in dem Haus des Gerbers, Simon. Und das baut eigentlich die Brücke für das, was dann nach dem Kaffeetrinken kommt. Denn dass Petrus im Haus eines Gerbers bleibt, das ist schon erstaunlich. Vielleicht hat da Gott schon an ihm so ein bisschen gewirkt, nicht den Menschen anzuschauen. Ein richtiger Pharisäer, ein richtiger auf Reinlichkeit, also kultische Reinheit, getrimmter Jude, der wäre nicht ins Haus eines Gerbers gegangen. Denn ein Gerber, der mit Tierhäuten zu tun hat, hat natürlich dauernd mit toten Tieren zu tun. Er lebt sozusagen vom Tod, vom Abziehen des Fells und dem Gerben dieser Tierhäute. Und von daher, weil Tod die Berührung mit etwas, mit einem toten Tier unrein macht, kultisch, hätte natürlich ein richtig gesetzestreuer Jude mit einem Gerber nichts zu tun haben wollen. Gerber, Zöllner, Hirten, weil sie dauernd unterwegs waren und nicht im Gottesdienst, galten als unrein. Wo wohnt Simon? Im Hause eines Gerbers. Dort betet er. Es wird schon deutlich, sozusagen so äußere Maßstäbe pharisäischer Reinheit, die sind nicht das oberste Gebot. Gott schaut das Herz an. Und wie das ganz deutlich gemacht wird durch Gottes Offenbarung, das sehen wir dann nach dem Kaffee trinken. Irgendwann, die Zeit habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber jetzt ist erstmal Schluss hier bei mir.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Also wenn ich hier in die Reihen gucke, da ist zumindest Ihnen nicht das passiert, was mir während meines Studiums passiert ist, dass ich mal mittags um 14 Uhr an der Landeskirchlichen Gemeinschaft gesprochen habe, irgendwo im Ruhrgebiet, und wird da auf die Entfernung, wie hier zu der ersten Reihe sitzt, saß ein jüngeres Ehepaar, und ich nahm sie noch scharf ins Visier, die junge Dame, weil ich schon ihren etwas gläsernen Blick erkannte. Ich dachte, gute Frau, du schläfst mir nicht ein. Und die ist trotz meines Blicks, den ich auf sie gerichtet habe, vor meinen Augen weggesackt, legte zart ihr Haupt auf die Schulter ihres Mannes und ruhte dort während meiner vollmächtigen Ansprache. Als ich Amen sagte, machte ihr Mann nur so und die war wieder da, frisch und erholt. Und ihr merkt, diese Demütigung habe ich bis heute nicht weggesteckt. Ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Dienst heute Nachmittag, wo diese Texte so durchleuchtet werden. Das tut uns gut, das tut uns gut, zu begreifen, wie da Gott gehandelt hat. Wie Gott da gehandelt hat. Wie er Verfolgungszeiten nutzen kann, wie er Friedenszeiten nutzen kann. Wie dieser Mann nach Arabien geschickt wird, nach Damaskus geschickt wird, der wird nach Jerusalem geschickt, der wird nach Caesarea, nach Tarsus wieder zurückgeschickt. Und überall, wo der ist, macht er eine Sache. Er redet von Jesus. Und Gott gebraucht das. Er gebraucht auch einen Mann wie Petrus. Wir erinnern uns an den Leitsatz, den wir in diesen Tagen schon mal uns gesagt haben, Discipulus Magistrum Imitator, der Schüler macht seinen Lehrer nach. Das macht er hier. Auch bei Talita Kumi, Mädchen, oder Tabitha Kumi, steh wieder auf. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns so in die Werkstatt deiner Apostel hineinschauen lässt, wie sie mit dir gelebt und gearbeitet haben, wie du äußere Umstände genutzt hast, wie dir alles dienen musste, das Belastende und das Erleichternde, wie du sie gebraucht hast, wie du sie vorbereitet hast, wie du ihren Weg gesegnet hast und wie Gemeinde Jesu entstanden ist, gewachsen ist, innerlich und äußerlich. Hab Dank dafür. Und natürlich haben wir, während wir zugehört haben, auch unsere eigenen Gemeinden vor Augen, mit ihren Krisen und Problemen, mit ihrer theologischen Ausrichtung und allem, was so dazugehört. Und stehen deswegen auch an diesem Nachmittag fürbittend vor dir ein für deine Gemeinde in unserem Land. Und wir wünschen so sehr, dass es wieder Gemeinde wird, die innerlich und äußerlich wächst. Innerlich wächst, weil sie an deinem Wort sich festmacht und weil sie in der Ehrfurcht vor dir wachsen kann, und auch äußerlich, weil du den Beistand des Heiligen Geistes durch Umkehr Menschen zum Glauben an dich kommen. Und da, wo du uns dazu gebrauchen kannst, da bitten wir dich, dass du das tust. Und dann danken wir dir, dass du auch uns zu solchen Nachahmern von dir machst. In unserer Welt, in unserem Leben, in unserem Alltag. Hab herzlichen Dank für das Wort, das du uns geschenkt hast. Bewahre es uns. Amen.